Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.
Antenne Mainz. Mein heutiger Gesprächspartner ist weiblich. Name?
Katja Adler.
Die Frage, die man Frauen nicht stellt. Alter?
Oh, 50.
Jetzt muss ich gleich, also 50 war echt, das war das erste Mal in meinem Leben, dass Alter ein Thema war. Also vor dem 50. habe ich echt gezuckt.
Ja, und mich schmerzt das irgendwie auch. Wenn ich es irgendwo lese und da steht 50, dann denke ich immer, die sprechen nicht von mir. Das kann ich nicht sein.
Ja. Gibt es ein schönes Lied von Reinhard May? 50, was jetzt schon, das ist gibt die Gefühlslage komplett wieder. Geburtsort?
Eisenhüttenstadt.
Beruf?
Im Augenblick noch Berufspolitikerin. Und vorher und nachher, ich habe in Rheinland-Pfalz im Familienministerium gearbeitet. Und wo ich dann wieder einsteige, wird sich noch zeigen.
Haben Sie Hobbys? Und wenn ja, welche?
Ja, Sport in erster Linie. Ich bin mittlerweile leidenschaftliche Joggerin. Ich laufe sehr, sehr gerne, aber nicht in erster Linie, um mich fit zu halten. Das ist für mich so ein bisschen so der gute Nebeneffekt. Ich brauche das ehrlicherweise, um mir den Kopf frei zu laufen. Und wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, als so diese Stunde, die ich mir immer gönne für meine Kilometer, dann fahre ich Mountainbike hier im Taunus sehr, sehr gerne. Und ich höre gerne Bücher, also Hörbücher, weil die Zeit zum Lesen fehlt mir.
Aber ist ein gutes Tool, ne? Da kann man echt total viel nachholen, was man sonst nicht hinkriegt. Also
ja,
mache ich auch, ja. Also
ja.
Hören ist sowieso, deswegen sind wir ja auch hier in einem wundervollen Medium. Hören ist sowieso eins der besten Medien überhaupt. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto bei Ihnen? Also muss jetzt kein Spruch sein, sondern so eine Art und Weise, wie Sie Dinge vielleicht anpacken?
Ja. Wenn dir das Leben Zitronen schenkt, mach Limonade draus. Das ist zwar irgendwie so ein Standardspruch, aber das ist im Augenblick tatsächlich, oder was heißt im Augenblick schon länger so, dass das Leben läuft ja selten so, wie man es plant. Dann aber das Beste draus zu machen, das ist mein Motto. Und immer das Beste zu geben, das ist auch mein Motto.
Ich glaube, wenn wir später noch über die letzten 3-4 Jahre sprechen, da können Sie das, glaube ich, bestätigen, dass Dinge nicht so laufen, wie man das vielleicht plant oder man täglich vor neuen Situationen steht, mit denen man so nicht gerechnet hat. Die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was meinen Sie, sagen die über Sie? Was macht Sie aus? Woran erkenne ich Sie?
Manchmal bin ich vielleicht etwas unorganisiert. Also wenn ich viele E-Mails bekomme, geht mir die ein oder andere E-Mail unter und dann muss ich immer mal wieder nachfragen, schick mir die doch bitte nochmal und wenn es dann das dritte Mal ist. Aber das ist so ein bisschen meine Schwäche. Ich bin mache viele Dinge lieber alleine. Das ist auch so ein bisschen meine Schwäche. Also ich frage selten oder erst sehr spät oftmals nach Hilfe. Also ich brauche so ein bisschen Anlauf, um auch Sachen abzugeben.
Naja, man kann es ja auch erstmal selbst probieren. Ich kann das nachvollziehen. Ja, das ist.
Wenn ich es selbst mache, weiß ich, dass es funktioniert.
Ich spreche hier bei Antenne Mainz mit Katja Adler. Katja Adler ist momentan noch im Deutschen Bundestag in der FDP-Fraktion. Ich spreche heute mit ihr.
Eisenhüttenstadt, erzählen Sie mir was darüber. Sind Sie dort groß geworden oder war es nur der Geburtsort?
Das war mein Geburtsort und da bin ich auch groß geworden. Ich bin 1974, wenn ich jetzt 50 bin, dort geboren und bin auch bis 89, das ist ja so ein ganz wichtiges Jahr, gerade auch für die DDR, ehemaligen DDR-Bürger, dort auch aufgewachsen und bin auch bis 1992 dort geblieben. Und dann habe ich immer mal gependelt, weil ich ja dann studiert hatte in der Nähe von Berlin und bin dann 95 nach Schwerin gezogen. Aber da bin ich aufgewachsen tatsächlich. Die erste sozialistische Stadt der DDR.
Ich hab kein Bild. Also Eisenhüttenstadt hört sich für mich furchtbar nach Industrie an. Ich habe aber ehrlich gesagt gar kein Bild.
Das ist bei Frankfurt-Oder. Eisenhüttenstadt liegt an der Oder und Eisenhüttenstadt wurde um das Eisenhüttenkombinat Ost-Eco gebaut. Ein Stahlwerk letztendlich dort. Ich glaube, da haben früher fast 20.000 Leute gearbeitet. Also nicht nur speziell in diesem Werk, sondern auch drumherum. Und da ist die Stadt halt auch um dieses Eisenhüttenkombinat Ost gebaut worden. Und das, also es hört sich nicht nur industriell an, das ist auch tatsächlich so.
Das heißt, das hat man aber auch gespürt, ne? Das hat man wahrscheinlich gerochen und gesehen?
Ja, genau. Das hat man gerochen, gesehen. Manchmal hat man auch diesen Schlackeregen, hat man dann auch gespürt. Das war schon sichtbar, aber es, also mich hat es jetzt rückblickend überhaupt gar nicht gestört, muss ich gestehen. Aber vielleicht, weil ich es so gewohnt war. Ich war nichts anderes gewohnt.
Na, man wächst ja damit auf. Es ist, genau. Es ist Normalität. Also ich bin ein Kind aus dem Ruhrpott und wir sind zwar relativ früh hier in die Region Mainz gezogen, aber ich kenne es durch die Verwandtschaftsbesuche. Das heißt, diesen Zechen und der Dreck und sowas, das war da echt für die Menschen normal. Das hat man einfach so hingenommen, ja.
Ja, das war total normal. Ich habe zum Beispiel eine Begebenheit, als dann die Wende war, dann hörte ich dann viele Westdeutsche, die sich über diesen Gestank der Trabis aufgeregt haben. Und ich habe mir gedacht, warum regen die sich auf? Der stinkt doch gar nicht. Irgendwann später oder jetzt, wenn ab und an mal, fährt nochmal ein Trabi, ja, auch gerade auch in Berlin und sonst wo. Und wenn ich dann vor mir ein Trabi habe, dann denke ich, meine Güte, der stinkt aber ordentlich. Also das ist wirklich eine Gewohnheit, ja.
Ja, man, und das zeigt vielleicht, man vergisst sehr schnell, ne? Das ist, dass wir so einen Standard haben, es uns gut geht und wir aufpassen müssen, dass das auch alles so bleibt. Ich habe eine Erinnerung, das war aber schon 2 Jahre nach der Wende, das erste Mal so richtig im Osten war ich in Leipzig im Winter und ich konnte da kaum richtig Luft holen, weil da wurde sowas von mit Kohle geheizt an jeder Ecke und da war dieser, ich vermute, es ist Braunkohle sogar gewesen, also es war ein spezieller Geruch in der Luft, wo ich gesagt habe, das ist schon heftig, ja, aber ich glaube, es ist auch, wir sind ja Gewohnheitstiere, wir gewöhnen uns, glaube ich, auch dran. Nicht, dass es gesund ist, aber wir gewöhnen uns dran.
Genau. Ja, die gesundheitliche Frage ist nochmal eine ganz andere Geschichte, aber gewöhnen tut man sich fast alles. Nicht, ich würde nicht sagen alles, aber fast alles kann man sich gewöhnen.
Oder sollten wir nicht, ne?
Sollten uns nicht an alles gewöhnen. Ja. Aber vielleicht ist es auch so ein Schutzmechanismus, dass man dann irgendwann bestimmte Sachen einfach nicht mehr so dezidiert wahrnimmt.
Das heißt aber, Sie haben das Schulsystem komplett im Osten mitbekommen, ne?
Ja. Ich war, also das Schulsystem im Osten ist so ganz klassisch gewesen, für mich zumindest, von der 1. bis zur 10. Klasse, polytechnische Oberschule, also POS. Für mich war es nochmal so ein bisschen ein Bruch drin, weil ich in der 3. Klasse die Entscheidung treffen sollte, oder meine Eltern sollten das ein Stück weit für mich treffen, ob ich in eine Russischklasse, also in eine Sprachklasse gehe. Das war dann so, wurde man schon ab der 3. Klasse dann in Russisch unterrichtet. Oder für mich war auch die Frage, ob ich auf die Sportschule gehe. Und ich habe mich dann, also ich wollte das auch sehr für Sportschule, also Turnen, entschieden. Und so war ich dann 2 Jahre lang im Internat im Leistungsturnkader sozusagen.
Okay, eine gute Entscheidung, oder?
Ja, also ich habe unendlich gerne geturnt. Allerdings die Zeit auf der Sportschule haben mir so ein bisschen den Spaß am Turnen verleidet, weil das schon auch sehr viel Drill war. Also die ehemalige DDR hat ja nicht nur über, weiß ich, Politik oder sonst was dann auch wirklich Außenpolitik gemacht. Die wollten halt auch besonders stark im Sport dastehen. Und da hatte Sport einen ganz großen Stellenwert. Und das hat man dann auch im Training gespürt. Also die 2 Jahre waren schon hart. Und ich musste dann auch aufhören, weil ich starke gesundheitliche Probleme bekommen habe. Also durfte dann auch gar nicht mehr turnen, durfte auch nicht mehr im Breitensport weiter turnen, um meine körperliche Entwicklung, gesundheitliche Entwicklung nicht zu gefährden. Das hat mir schon sehr gefehlt, aber vielleicht bin ich deshalb auch noch so sehr am Sport interessiert. Und ich habe mein Abitur 1990 begonnen noch an der erweiterten Oberschule, EOS hieß das. Und beendet dann aber 1992 am Gymnasium, am Albert-Schweitzer-Gymnasium. Also das wurde dann in dieser Zeit dann aber schon verändert.
Eine Frage, die ich jedem meiner Gäste stelle. Waren Sie eine gute Schülerin?
Ja. Ich bin eingeschult worden und ich wusste in der 1. Klasse schon, dass ich 12 Jahre zur Schule gehen möchte. Ich habe es geliebt. Ich war total gern in der Schule. Ich weiß gar nicht, warum. Ich hatte so meine Schwächefächer waren so Deutsch. Ehrlicherweise und auch so ein bisschen Geschichte, weil ich mir das immer irgendwie nicht merken konnte. Aber sonst war ich total gerne in der Schule und Sprachen ist nicht ganz so meins.
Wenn ich mir da ihr Geburtsdatum anschaue, für sie kam ja wahrscheinlich diese Wende genau zur richtigen Zeit, ne?
Ja, das war nahezu perfekt für mich. 89 waren wir ja gerade in der 10. Klasse. Wir haben uns gerade auf die Abschlussprüfung der 10. Klasse vorbereitet in diesem Schuljahr. Und dann kam halt dieser große Umbruch und die Gespräche auch im Klassenverband, die Gespräche dann auch mit den Lehrern, die waren teilweise sehr skurril, weil, weiß ich, ein Jahr vorher haben wir mit dem Staatsbürgerkundelehrer noch über Kommunismus und die Vorteile des Kommunismus gesprochen. Und ein Jahr später haben wir dann über Glasnost und Perestroika mit den gleichen Lehrern diskutiert. Das war schon skurril. Aber für mich hat sich da eine Welt eröffnet, die ich natürlich in der DDR so nicht hätte erfahren können. In der DDR wäre klar gewesen, dass ich hätte Lehrer werden sollen. Also das hat man sich für mich ausgedacht und für mich entschieden. Dann sonst hätte ich auch kein Abitur machen dürfen. So zumindest war der Plan der DDR.
Ich finde, das hört sich natürlich befremdlich an, dass es dieselben Lehrer waren. Ich war da auch immer sehr kritisch, bis ich selbst auch meine Erlebnisse halt im Osten hatte. Ich bin im Osten öffentlich-rechtlich gescheitert. Das gebe ich an dieser Stelle immer gerne zu. Was aber zum Beispiel, es war in diesem Fall der MDR, was einfach daran lag, dass man tatsächlich dort auch so klassisch Westimporte in die ganzen Programme gezogen hat und gerne auch auf Führungspositionen. Und da war ein solcher Unfrieden drin. Und natürlich, wenn das gut gehen soll, müssen die Leute, die vorher auch aktiv waren, irgendwo drin sein, sonst kriegen wir da keinen Frieden rein.
Ja, das.
Egal, was sie vorher, also nicht egal, aber natürlich, ich kann doch keinem einen Vorwurf machen, wenn er sich systempassend verhalten hat. Also ich kann es nicht machen, weil ich weiß nicht, wie ich mich verhalten würde.
Also es sollte jetzt auch gar nicht so als Vorwurf klingen. Das war trotzdem eine sehr skurrile Situation.
Ja, genau.
Ja, und wir sollten vorher irgendwie noch einen Aufsatz schreiben, ein Tag im Kommunismus. Und das war für mich wirklich schwierig, mir meiner Fantasie so freien Lauf zu lassen, weil dann die Frage für mich aufkam, wem gehört dann die von mir getragene Hose, wenn jedem alles gehört? Ja, und wer wäscht die dann und wer darf die dann danach nehmen? Also tatsächlich über solche Sachen haben wir im Unterricht diskutiert. Also es ist jetzt nicht, das denke ich mir jetzt nicht aus. Und Glasnost und Perestroika waren dann natürlich Transparenz und Offenheit. Das war natürlich ein ganz großer Schritt, auch für die Lehrer. Allerdings einer dieser Lehrer ist dann nicht mehr oder durfte nicht mehr Lehrer bleiben, weil es ja dann auch die GAUK-Behörde gab und dann die Untersuchungen dann ergeben haben, dass er dann doch wohl nicht ganz frei war in seinen oder ganz freie Entscheidung war und natürlich auch als oder leider auch als IM gearbeitet hat. Also das war dann halt auch Ergebnis der Wende, dass das ein oder andere dann auch zutage getreten ist. Aber selbstverständlich, man muss es den Menschen zugestehen, dass sie sich zum einen anpassen, um auch ein gewisses normales Leben führen zu können. Und zum anderen dann natürlich auch, ja, sich den neuen Begebenheiten dann auch, ja, widmen, mindestens.
Also ich hatte sehr früh den Wunsch, in die Medien zu gehen. Und ich überlege immer, wäre ich in der DDR groß geworden, wäre der Preis gewesen, dass ich vielleicht Dinge sage und Dinge erzähle, hinter denen ich nicht stehe?
Ja, es ist, ich habe ja auch in meinem Buch, das hatte ich auch mal aufgegriffen, das ist teilweise auch für den einen oder anderen Journalisten wohl auch so gewesen, dass sie in zwei Welten teilweise gelebt haben. Dass sie zum einen die journalistische Welt hatten, also das, was sie zu sagen haben, das, was sie zu verbreiten haben, das, was sie unter die Menschen zu bringen haben, ist die eine Welt. Und die andere Welt ist dann ihre private Welt, wo sie dann trotzdem ihre eigene Meinung haben, nicht öffentlich und nach außen vertreten können. Aber ja trotzdem, dass es diese zwei Welten durchaus gab und die Das habe ich ja ähnlich erlebt. Wir hatten daheim unsere familiäre Welt, wo wir dann auch nicht ganz offen, ich glaube, meine Eltern waren schon teilweise ein bisschen vorsichtig, aber ich wusste genau, was kann ich draußen sagen und was darf ich, sollte ich mal lieber nicht sagen. Das hat man sehr, sehr schnell mitbekommen. Ja, das, und um sich selbst zu schützen und seine eigene Familie zu schützen, macht man das schon freiwillig. Also da wird man dann schon nicht so sehr unvorsichtig.
Also ich habe mit einem Kollegen mal gesprochen, der in der DDR Journalismus gemacht hat und die hatten dann halt auch klammheimliche Freude, wenn sie irgendetwas gesendet bekommen haben,
genau.
wo die Botschaft drin war. Und ja. So wurde halt auch gearbeitet. Es waren halt manchmal Dinge drin, wo sie sagen, wow, keiner hat das gemerkt, was wir hier gerade gemacht haben.
Genau das. Ja, und so ein kleiner persönlicher Widerstand, Ich war 89 noch auf dem Fackelzug. Das war ja zum 40. Geburtstag der DDR, war so ein Riesenfackelzug veranstaltet worden. Und da durfte auch ich mit und unsere Klassen wurden auserkoren, dass wir da mit hinfahren durften. Und mein kleiner persönlicher Widerstand war auf diesem Fackelzug, an dieser Tribüne vorbeizulaufen und in den gemeinsamen Chor mit meinen Klassenkameraden ganz laut Gorbi zu rufen. Und das war einfach grandios und wir haben uns groß gefühlt und Honecker hat trotzdem gewunken, ganz stoisch da gestanden und weiter gewunken und gewunken und gedacht, wir rufen Honni, nein, wir haben ganz laut Gorbi gerufen. Oder bei der Jugendweihe haben wir nicht gesagt, ja, das geloben wir, sondern einfach, ja, das globen wir. Das waren dann alles so unsere kleinen Sachen, wo wir uns dann auch gefreut haben, gesagt haben, okay, das ist jetzt unser minimaler Widerstand.
Ja, und ich glaube, das ist auch in Ordnung. Ich glaube, man muss einfach mit sich selbst auch klarkommen und ich kann das auch verstehen. Man möchte ja irgendwie was erreichen im Leben und muss sich mit den Bedingungen, die man erstmal da hat, auch dann abfinden. Also ich habe da volles, mittlerweile gucke ich da ganz anders drauf und ich glaube, wir haben auch diese DDR-Geschichte, insbesondere der westdeutsche Teil, nicht aufgearbeitet.
Oh, die Aufarbeitung ist noch lange nicht geschehen. Ja. Und ich hoffe, dass wir zu einer gesamtdeutschen Aufarbeitung kommen, weil das eben nicht so passiert ist. Jetzt ist die Mauer gefallen und die DDR ist jetzt im Prinzip assimiliert und ist jetzt auf einmal gleichzeitig auch BRD. Das funktioniert nicht. Das sind immerhin 40 Jahre. 40 Jahre, das sind ganz viele persönliche Geschichten, ganz viele persönliche Historien, die entstanden sind und die dann plötzlich negiert werden. Das ist schon ein großer Bruch und da muss viel aufgearbeitet werden. Und die Diktatur der DDR, und das war eine Diktatur, hat nun mal maßgeblich die Leben beeinflusst. Und nur weil man sich damit auseinandergesetzt hat oder abgefunden hat, heißt es ja nicht automatisch, dass man das gut fand. Nur man musste halt schauen, wie man in diesem Land halt leben kann. Ja, und es gibt so viele dramatische, schlimme Schicksale, ja, was die Diktatur mit Menschen gemacht hat, die kritisch waren und die das Land verlassen wollten und so weiter. Also, und das muss aufgearbeitet werden, das ist ganz wichtig.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Katja Adler. In Eisenhüttenstadt geboren und aufgewachsen, Katja Adler ist meine Gesprächspartnerin. Im Moment sitzt sie noch im Deutschen Bundestag für die FDP.
So, das heißt aber, trotzdem hat sich dann mit 89 das Leben dann doch schlagartig geändert. Auf einmal waren andere Optionen da?
Ja, auf einmal waren andere Optionen da und ich erinnere mich noch an viele meiner Freunde, die dann mich ganz ungläubig gefragt haben, was, du willst trotzdem Abitur machen? Habe ich gesagt, na selbstverständlich, jetzt erst recht. Weil viele waren dann so auch geflasht von diesen Möglichkeiten jetzt in dem neuen System was zu einer Ausbildung zu machen oder einfach mal zu arbeiten und vor allen Dingen Westmark zu verdienen. Das war irgendwie für ganz viele ganz, ganz wichtig. Und ich hatte, wie gesagt, schon mit der ersten Klasse mich entschieden, mindestens 12 Jahre zur Schule zu gehen. Und das wollte ich auch auf jeden Fall durchziehen. Also ich wollte auf jeden Fall Abitur machen. Und was ich danach dann mache, das hatte sich für mich noch so ein bisschen, das war noch so ein bisschen unklar. Ich bin da schon noch geschwommen. Also man vorher immer gesagt bekommt, das machst du und das ist dein Weg und du wirst Lehrer und so weiter, dann ist das dann plötzlich schon sehr, sehr viel Freiheit, mit der man dann auch erstmal klarkommen muss.
Fertig Abitur gemacht und dann ging es wohin?
Der Plan war ursprünglich mal nach Amerika zu gehen als Au-pair. Das habe ich dann sein lassen, weil ich dann jemanden kennengelernt habe und ich dann Bedenken hatte, dass wir uns aus den Augen verlieren. Dann habe ich das gecancelt und bin dann über eine Zeitungsannonce zu dem Studium gekommen in Bernau bei Berlin. Diplomverwaltungswirt hieß das damals. Und dann habe ich mich da beworben und bin prompt genommen worden. Also musste mich irgendwie nicht weiter bewerben und habe das dann erstmal gemacht. Studiert habe ich dann aber nochmal später, ich glaube 98, habe ich dann nochmal ein Fernstudium angefangen, Psychologie, Politik und Recht, weil das mein eigentlicher Wunsch damals war. Und dann habe ich das im Prinzip als Teilzeit-Fernstudium nachgeholt.
Okay, da ist jetzt gerade schon Politik drin. Wo ist denn die Politik in Ihr Leben gekommen?
Die Politik in mein Leben ist 2003, würde ich sagen. Da ist nämlich meine Tochter geboren und ich bin 2002 nach Hessen gezogen. Und dann habe ich zum ersten Mal Unterschiede gemerkt zwischen Ost- und Westdeutschland. Für mich war immer klar, dass ich auch selbst mit Kind arbeiten werde. Und das war aber mir überhaupt nicht mehr vergönnt. Ich war 2003 mit Kind dann irgendwie ans Zuhause gebunden, weil ich keine Kinderbetreuung für meine Tochter gefunden habe. Und das fand ich ganz furchtbar. Und habe dann 2 Jahre später oder so, 2 oder 3 Jahre später angefangen, mal zu überlegen, vielleicht kann man hier eine Kinderkrippe doch gründen, wenn es diese Kinderbetreuung nicht gibt, weil ich wollte gerne noch mal ein zweites Kind haben und dieses Drama wollte ich nicht noch mal erleben. Und habe dann wirklich gut zusammengearbeitet hier vor Ort mit einem Stadtrat, der liberaler war. Es hat lange gedauert und dann ist die Kinderkrippe, ich glaube 2009, ist die eröffnet worden. Dann hatte ich Langeweile irgendwie wieder und gedacht, Mensch, wenn hier einen was stört, immer nur meckern, hilft nicht, also aktiv werden. Und dann bin ich in die FDP eingetreten, 2010.
Und das war erst quasi die kommunale Ebene?
Ja, das war erst die kommunale Ebene. Ich finde, Kommunalpolitik im Übrigen ist eine großartige Art, sich einzubringen. Das ist so unmittelbar, diese Politik. Da geht es wirklich um Kinderbetreuungsplätze, da geht es um Gebühren, da geht es um, weiß ich, die Farbe des Pflastersteins.
Direkte Umfeld. Es geht um das direkte Umfeld.
Genau, ganz unmittelbar, ja. Und das hat mich wirklich in die Politik reingeführt, auch Diplomatie gelernt, ja. Also in der Politik habe ich so viel, so unfassbar viel gelernt, gerade auch was Diplomatie angeht, was mit anderen Leuten sprechen, was ja, um Mehrheiten ringen angeht, das ist schon sehr wertvoll für mich.
Manchmal auch eine unangenehme Position vertreten, ne? Das gehört halt auch dazu.
Klar, und dann auch dazu stehen, ja. Mhm. Also auch mal eine andere Meinung vertreten, auch mal gegen den Strom schwimmen und das auch standhaft zu vertreten, natürlich, das gehört dazu.
Also tatsächlich, ich werbe auch, wer etwas bewegen möchte, das ist wirklich ein, und man kommt auch mit relativ geringen Hürden, hat man eine Chance, dort was zu machen, weil es sind nicht mehr so viele Menschen, die sich engagieren. Das, ich glaube, die einzige Illusion, die man halt nicht geben darf, es ist halt etwas, was man nicht schnell macht. Das heißt, wer wirklich etwas erreichen will, sollte auch ein paar Jahre Zeit mitbringen.
Oh ja, Politik ist ein Marathon. Politik ist kein Sprint. Also ja. Diese Illusion darf man tatsächlich nicht haben.
Ja, wenn man halt meint, oh, ich will da irgendwie in 1, 2 Jahren das und das erreichen, ist unwahrscheinlich. Wenn man ein bisschen mit 5 oder 10 Jahren guckt, geht eine ganze Menge.
Ja. Ja. Für sich persönlich, aber auch natürlich inhaltlich. Ja, das ist wirklich dicke Bretter bohren. Also da muss man dranbleiben und da muss man hartnäckig bleiben. Die Kinderkrippe, da habe ich 3 Jahre gebraucht und immer wieder und war dann immer wieder in der Stadt vorstellig. Und dann hier noch, was braucht man für eine Betriebserlaubnis? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden? Da muss eine Waschmaschine hin, braucht es eine extra Küche und was da alles gefordert wurde. Ja, immer wieder dann alles beigebracht und dann nochmal hingegangen. Ja, und 3 Jahre durchgehalten und dann hatten wir die Kinderkrippe, eine kleine Gruppe in Oberose. Ja.
Sie waren dann im Stadtrat oder wie ging das politisch los? Okay.
Ja, also wir hatten 2011 war ja eine Kommunalwahl, die der eine oder andere vielleicht noch erinnert. Das war dann auch diese Fukushima-Wahl, wo dann wir in Oberursel wirklich Federn gelassen haben und die Grünen wirklich massiv dazu gewonnen haben. Wir haben uns in Oberursel halbiert und hatten dann ab 2011 wirklich nur noch eine ganz kleine Fraktion in Oberursel. Ich war dann 2011 zur Ortsvorsitzenden gewählt worden. Also wir hatten dann so ganz viel Umbruch in Oberursel und bin das auch seitdem. Und bin dann aber erst 2014 nachgerückt sozusagen in die Stadtverordnetenversammlung hier vor Ort. Und seit 2016 bei der nächsten Wahl bin ich dann auch direkt drin und auch im Kreistag und mache seitdem Kommunalpolitik, ja, in allen möglichen Facetten und mit allen möglichen, ja, Gegebenheiten, denen man ja dann auch ausgesetzt ist.
Gut, Sie machen aber noch mehr als Kommunalpolitik mittlerweile, ne? Das heißt, irgendwann ging es dann auf die nächsten Ebenen?
Ja, das war überhaupt gar nicht, ehrlicherweise gar nicht mein Plan, als ich in die Politik eingestiegen bin. Wie gesagt, für mich war das vor Ort total wichtig, hier vor Ort was zu bewegen. Und alles andere war sehr weit weg und auch sehr theoretisch für mich. Und dann hatte aber hier der Wahlkreisabgeordnete vor Ort sein Mandat niedergelegt und hat das im Prinzip frei gemacht, diesen Wahlkreis. Und dann wurde ich gefragt, ob ich das machen möchte. Und habe dann relativ schnell war für mich klar, natürlich, also das würde ich gerne in Angriff nehmen. Habe dann noch mal kurz mit meinen Kindern gesprochen, weil das ja natürlich auch ein großer Umbruch bedeutet, nach Berlin zu gehen. Die waren sehr begeistert, zumindest meine Tochter war, die ist schon ein bisschen älter, die konnte das schon sehr gut erfassen. Mein Sohn, dem war das, glaube ich, noch nicht so klar, was das bedeuten würde. Aber sie waren begeistert und dann habe ich gesagt, klar, mache ich. Und dann ist das so seinen Weg gegangen.
Das war dann die Bundestagswahl?
21.
21.
Ja.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Katja Adler. Katja Adler macht Kommunalpolitik in Oberursel. 2021 stand sie zum ersten Mal auf Bundesebene zur Wahl für die FDP-Fraktion. Katja Adler ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz.
Und das war erfolgreich, ne?
Das war erfolgreich. Da hatten wir auch, als FDP hatten wir 11,4%. Also das war wirklich sehr, sehr erfolgreich für die FDP auch. Und da bin ich auch über die Liste dann in den Bundestag eingezogen. Und das ist nochmal eine ganz andere Welt als Kommunalpolitik. Natürlich hat man als Kommunalpolitiker dann ganz gutes Rüstzeug, um dort auch weiterzumachen, auch zu bestehen. Aber das ist nochmal eine ganz andere Stufe natürlich. Aber ich mache es gerne.
Und das heißt, Sie waren von Anfang an in diesem, ja, wie nennt man, Fortschrittskoalition oder wie immer man am Anfang dazu sagte. Und ja. Ich will das auch gar nicht ins Lächerliche ziehen, weil wir hier in Rheinland-Pfalz, wir haben 5 Jahre eine Ampelkoalition erlebt, also die erste Ampelauflage hier in Rheinland-Pfalz, die relativ geräuschlos und relativ gut Probleme gelöst hat. Also nach meinem Eindruck. Das ist die ersten 5 Jahre Ampel in Rheinland-Pfalz. Im zweiten sieht es ein bisschen anders aus, aber die ersten 5 liefen relativ geräuschlos und irgendwie so auch mit der Erwartungshaltung. Also ich bin so naiv und sage, da sind die Grünen, die gucken ein bisschen nach der Ökologie. Da ist die FDP, die achtet darauf, dass es aber wirtschaftlich bleibt. Und zwischendrin sitzt die Sozialdemokratie, die hat halt die Aufgabe, auch ein bisschen diese beiden Partner zu moderieren. Also wenn diese Parameter stimmen, würde ich immer sagen, hört sich das gut an und könnte funktionieren. Aber das war jetzt ja, glaube ich, in den letzten 3 Jahren leider nicht der Fall.
Ja, das ist auf Bundesebene. Ich spreche jetzt mal genau von der Ampel auf Bundesebene, weil ich glaube, ich bin mir sicher, dass das auch auf verschiedenen Landesebenen, jetzt zum Beispiel in Rheinland-Pfalz, ganz anders laufen kann. Dass Ampel oder Koalition machen ja auch immer Menschen, das ist das eine. Und Bundes- und Landesebene sind ja auch nochmal ganz andere thematische Bezüge. Und auf Bundesebene zumindest hat die Ampel überhaupt nicht funktioniert. Aber nicht, weil das jetzt der eine jetzt das andere nicht wollte oder so, sondern weil die Vorstellung einer Gesellschaft und einer Wirtschaft einfach so weit auseinandergehen zwischen den drei Partnern, dass man da nicht zusammenkommen konnte. Und das kam dann zusätzlich noch der Ukraine-Krieg dazu, der ja nochmal vor völlig neue Tatsachen, die diese Koalition gestellt hat. Also spätestens da hätte man im Übrigen auch neu verhandeln müssen. Ja, man kann nicht eine Zeitenwende ausrufen, ohne nochmal in den Koalitionsvertrag zu schauen. Also da waren dann so ein paar Fehler gemacht worden. Und wenn man mit einer grünen Partei in einer Koalition auf Bundesebene, sage ich immer wieder dazu, unterwegs ist, die wirklich rein ideologisch unterwegs ist und nicht, also Ideologie bedeutet ja immer, ich habe eine Idee und lasse keine anderen Argumente mehr zu, um diese Idee, die ich vielleicht habe, nochmal zu revidieren oder zu überdenken. Also das ist das Einzige, was jetzt für mich zählt. Und da jetzt nicht nochmal drauf zu schauen, wie sind die aktuellen Ereignisse, wie sind die aktuellen Geschehnisse, was braucht Deutschland aktuell, auch wenn wir Umwelt und Klima über alles stellen, ist das jetzt noch kann das jetzt noch der Maßstab sein oder braucht unser Land jetzt was anderes? Ich halte zum Beispiel den Kernkraftausstieg zu dieser Zeit für einen ganz großen Fehler. Und da war überhaupt keine Diskussion möglich. Und das ist halt ein Problem. Und wenn eine Sozialdemokratie in einem neuen Klassenkampf sich versteigt, der eigentlich ja schon vor 100 Jahren hätte abgearbeitet werden sollen, dann haben wir auch ein Problem, wenn es immer nur das Problem die angeblichen Reichen sind und dann gleichzeitig aber Politik ja gegen die, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, bitte normale arbeitende Bevölkerung mittlerweile ist. Ja, das Bürgergeld ist, empfinde ich zum Beispiel, als wirkliche Entscheidung gegen die arbeitenden Menschen bei uns im Land.
Also ich denke auch, wenn man so ein bisschen sich diese Wählerwanderungen anschaut, dass ja die Sozialdemokratie auch ihr Kernklientel eigentlich verloren hat. Also wenn ich mir das an, ja, also ich frage mich immer, was analysieren die? Normalerweise müsste ich gucken, wenn 15% Arbeiter aus meinem sonstigen Ergebnissen verschwinden in Parteien, die ich auch vielleicht nicht möchte, dann müsste ich einfach schauen, wie schärfe ich mein Profil und was muss ich bieten?
Genau. Und immer nur in Anführungszeichen auf Mindestlohn oder auf Kinderarmut abzustellen, das reicht im Augenblick nicht. Ja, wir haben so eine breite Mitte in unserem Land, die auch dieses Land trägt, die aber völlig vergessen werden, insbesondere halt auch von der Sozialdemokratie. Also wir bräuchten, und das wäre grandios, hätten wir wieder eine starke sozialdemokratische Partei, die wirklich was für die Arbeiter tut in diesem Land, aber das macht sie nicht. Und das ist das große Problem. Und wenn man mit einer Partei koaliert, die eben nichts oder wenig für die arbeitende Bevölkerung tun möchte, sondern wie gesagt, sich eher auf beständige Mindestlohnforderungen, dann haben wir ein Problem auch in den Verhandlungen. Ja, das ist das Problem. Und oder immer mehr Belastungen auch fordert und dann immer irgendwelche angeblichen Reichen dann auch immer wieder in man sich in Neiddebatten versteift. Ja, das ist irgendwie sehr kontraproduktiv im Augenblick. Und das, was Nancy Faeser im Augenblick auch macht im Innenministerium, das ist, halte ich, für zusätzlich auch noch gefährlich. Ja, auch für eine meinungsfreie, meinungsstarke Gesellschaft, die wir ja sind und die wir auch brauchen.
Ist diese Koalition, also Sie haben ja schon gesagt, dass da kam der Ukraine, der Russlandkrieg kam da im Prinzip da rein. Ist das vielleicht auch das gewesen, warum diese Koalition vielleicht viel länger gehalten hat, als sie vielleicht unter normalen Bedingungen gehalten hätte? Dass man gesagt hat, hier, wir haben jetzt Verantwortung, wir müssen jetzt irgendwie zusammenhalten, wir müssen stabil sein?
Das kann möglich sein, dass man gerade in besonders schwierigen außenpolitischen Situationen ja dann gerade auch innenpolitisch Stärke zeigen muss und Zusammenhalt zeigen muss. Das ist natürlich, kann natürlich ein Grund sein. Aber nichtsdestotrotz hätte man dann erst recht nochmal auf den Koalitionsvertrag schauen müssen, um halt auch diese Stärke über die Jahre der Ampel oder bis zur nächsten Wahl auch zu bringen. Und wir haben uns am Ende versteift oder verloren in Diskussionen, wie gesagt, um Bürgergeld, jetzt am Ende um Rente. Und wir haben gesehen, dass unsere Wirtschaft wirklich abschmiert. Also in Zahlen gesehen, ich bin zu ganz vielen kleinen Unternehmern, zu großen Unternehmen gegangen und ich weiß nicht, mit wem Herr Habeck gesprochen hat. Menschen, die mit mir gesprochen haben, haben mir sehr klar und eindeutig gesagt, dass unsere Wirtschaft wirklich krankt, dass wir wirklich ein richtiges, riesiges Problem haben. Und das kann man jetzt, Fachkräftemangel kann man jetzt nicht als das Problem, das ist ein Problem, aber als das große Problem der Wirtschaft bezeichnen, sondern wir haben einfach keine Investitionstätigkeiten mehr. Und wenn die Investitionen zusammenbrechen, ist das doch das Zeichen, dass wir hier in Deutschland in eine ganz, ganz große Krise laufen. Und ich weiß nicht, wie gesagt, mit wem unser Wirtschaftsminister spricht, mit denen ich gesprochen habe, die haben es mir sehr klar und eindeutig gesagt. Und trotzdem ist nichts passiert. Das Einzige, was dann immer wieder überlegt wurde, waren neue Subventionen, neue Gesetze, neue Regulierungen, dass man irgendwann in diesem beständigen Abwehrkampf ist, der dann schon sehr zermürbend auch ist für den kleinsten Partner in dieser Koalition.
Also ich habe das erste Mal gezuckt, als ich gehört habe, dass es Handwerksbäcker gibt, die aufgrund der Kosten nicht mehr produzieren können. Und da fange ich dann an zu zweifeln, weil das ist ja schon was ganz Kleines eigentlich. Das ist nicht der große Wurf. Aber wenn jemand sagt, ich schaffe es nicht mehr, weil mein Brot müsste 9, 10, 11 Euro kosten, das zahlt mir keiner.
Ja, das ist unser unmittelbares Leben. Das geht jetzt nicht um BASF oder sonst was, die auch betroffen sind, sondern es geht hier, wir haben vorhin über Kommunalpolitik gesprochen, das geht hier um die kleine Kommune, es geht um einen Bäcker nebenan, es geht um den Handwerker, der das sich teilweise nicht mehr leisten kann, dass man dann auf einmal ein halbes Jahr oder fast ein Jahr manchmal, wenn man was ganz Spezielles braucht, auf einen Handwerker mittlerweile warten muss. Das sind so diese ganzen Indizien, die zeigen, dass wir richtig Probleme bekommen oder schon richtig Probleme haben. Und das nicht lösen zu können mit den Koalitionspartnern, an die man ja im Augenblick ja zumindest bis zum 6. November noch gebunden war, das ist schon ein ganz großes Problem, auch für unser Land und nicht nur für die FDP oder dann eben die SPD oder die Grünen.
Gleich geht es weiter im Gespräch mit Katja Adler. Katja Adler sitzt momentan noch für die FDP im Bundestag. Ob das 2025 noch der Fall ist, wird sich zeigen. Sie ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz.
Jetzt erleben wir ja so eine merkwürdige Diskussion. Der FDP wird ja so jetzt, sie hat diese Koalition platzen lassen und das war lange vorbereitet und irgendwelche Papiere, die unterwegs sind, diese Diskussion. Ich möchte an dieser Stelle bemerken, scheinbar war auch der Kanzler sehr, sehr gut vorbereitet mit seiner Rede. Also das heißt, ich glaube, das ist jetzt schon Wahlkampf, was da läuft, ne?
Also jede Partei oder jede Fraktion, die sich nicht auf einen möglichen Ausstieg vorbereitet hätte, hätte mindestens fahrlässig gehandelt. Also ist doch logisch, dass man sich auf mögliche Szenarien vorbereitet. Und das kann mir jetzt keine grüne oder rote Partei erzählen, dass sie sich nicht vorbereitet haben. Auch der Kanzler hatte 3 mögliche Reden im Petto. Ja, wie das dann am Ende kommuniziert ist, darüber kann man diskutieren. Ob das jetzt glücklich war oder unglücklich, darüber kann man durchaus diskutieren. Aber in Frage zu stellen, dass sich die FDP darauf diese Szenarien unterschiedlichen Szenarien vorbereitet hat, das halte ich für unseriös, ganz ehrlich. Also jeder muss sich auf sowas vorbereiten und hätte sich auch die FDP nicht vorbereitet, hätte sie mindestens fahrlässig gehandelt. Und ich bin froh, dass ich da vorbereitet wurde. Wie gesagt, über die Kommunikation kann man diskutieren, ob es so glücklich oder unglücklich war. Ich halte es für unglücklich, aber das ist jetzt ein anderer Punkt.
Ich glaube, manchmal hat man es dann in dem Moment, wo es öffentlich wird, auch nicht mehr im Griff, wie Kommunikation verläuft, weil halt viele Akteure mit sind. Aber das, was Sie sagen, halte ich im gesamten politischen Bereich für wichtig und ich vermisse es manchmal. Das ist nämlich, mache ich einen Schritt, was bedeutet das A, B, C, D, was kann passieren? Man kann nicht alle Szenarien durchdenken, aber ich glaube, das gerade im politischen Prozess fehlt uns manchmal. Was passiert denn, wenn ich, was weiß ich, ein Heizungsgesetz zum Beispiel mache? Welche Konsequenzen hat das bis zum letzten Punkt? Und da habe ich echt das Gefühl, wurde oft nicht nachgedacht.
Ja, das wurde nicht weitergedacht. Gerade beim Heizungsgesetz, wenn man da auch die kommunale Wärmeplanung abstellt, was man ja jetzt tut, und letztendlich das den Kommunen jetzt überlässt, wie sie ihre Wärmeplanung aufstellen, dann bringt das durchaus noch das ein oder andere Problem mit sich. Ja, und wir haben jetzt, ich glaube, Oranienburg oder die eine oder andere Stadt wird anfangen, jetzt die Gasnetze zurückzubauen, also rein auf Fernwärme und dann spätestens irgendwann mal, wenn nicht Fernwärmeanschluss da ist, auf Wärmepumpen umzustellen. Also diese Folgen, diese Fernfolgen eines solchen Gesetzes, um dann eben halt auch auf die kommunalen Wärmeplanungen abzustellen, wenn man die nicht bedenkt, ist das durchaus nicht ganz so günstig, mindestens mal im politischen Raum.
Ja, wenn ich jetzt einfach nur unser Gespräch so zurückverfolge, wir merken, wir haben wirtschaftlich ein Problem und ich gucke dann mit fassungslos drauf. Also wenn ich mit Fernwärme plane, dann hat das sehr viel mit Wirtschaftspolitik zu tun, weil wenn nämlich aus irgendeinem Grund da, wo die Wärme herkommt, nicht mehr produziert wird, habe ich ein Problem.
Genau das. Also kann ich einfach nur sagen, ja, stimmt, genau das. Aber das wollen wir so offensichtlich. Offensichtlich ist das die Idee dahinter. Ob man das gut oder schlecht findet, zumindest hat es eine Mehrheit gefunden. Und wenn sich dann erst im Tun ergibt, wo das Problem liegt, ist das nicht gut durchdacht. Das ist dann hat man dort nicht gut durchdacht und nicht gut geplant und nicht alle möglichen Folgen gut durchdacht und oder eben nicht gut diskutieren können.
So, jetzt könnte man als Mitglied der FDP sagen, das wird jetzt schwierig. Ich weiß gar nicht, ob ich mir das nochmal antun muss. Oder man trifft eine Entscheidung und sagt, jetzt erst recht. Was ist denn Ihre Entscheidung?
Inwiefern jetzt erst recht?
Naja, das ist, ich denke, der Wahlkampf wird schon herausfordernd, oder?
Oh ja, der Wahlkampf wird herausfordernd. Letztendlich hat die FDP, auch wenn sich der ein oder andere dagegen, warum auch immer, wehrt, hat die FDP die Ampel beendet. Und da bin ich sehr, sehr dankbar drum, dass wir diese Ampel beendet haben. Wer mich verfolgt, der wird wissen, dass ich von Beginn an ein Kritiker dieser Ampel war, auf Bundesebene. Wie gesagt, ich möchte das immer mal wieder betonen. weil auf verschiedenen Landesebenen das durchaus gut laufen kann. Aber auf Bundesebene war ich von Anfang an Kritiker. Und ich habe auch bei verschiedenen Ampelprojekten meine Zustimmung nicht gegeben, aus verschiedentlichen Gründen, aus liberalen Gründen, aber eben auch aus Gründen, weil ich das für falsch für dieses Land gehalten habe. Und dieses Land, also Deutschland, braucht dringend eine starke liberale Kraft. Eine starke liberale Kraft, die wirklich klassisch liberale Ideen verfolgt. Und das ist jetzt die Aufgabe nicht nur der Kommunikation, sondern in meinen Augen auch die Aufgabe der FDP, sich da zu überlegen, wie sie sich ausrichten möchte. Und das wird jetzt nicht die Zeit sein, bis zur Wahl, das sind jetzt noch gute 2 Monate, bis zur Wahl das aufzuarbeiten und auch zu diskutieren. Aber da hoffe ich mir, dass wir auch innerhalb der FDP in die Diskussion einsteigen.
Die FDP hat ja durchaus Erfahrung damit. Ich erinnere mich, als sie aus dem Bundestag rausgeflogen ist, die FDP, ist danach so ein Leitbildprozess gestartet, der doch mit dem Wiedereinzug und eigentlich einer ganz guten Akzeptanz gefolgt ist im Prinzip.
Ja, ich hoffe, dass wir diese Erfahrung, nicht im Bundestag zu sein, nicht nochmal machen müssen. Allein das wird jetzt davon abhängen, wie gut wir unsere Inhalte kommuniziert bekommen und eben wegkommen von diesem, hätte das D-Day-Papier sein dürfen, wie hätte man da sprechen dürfen und so weiter und so fort, sondern tatsächlich mal über Inhalte sprechen. Und da hoffe ich, dass wir auch als FDP erkennen, wo der Bedarf denn ist. Und eine gute wirtschaftsliberale Partei, die das auch kraftvoll vertritt, die braucht es in unserem Land. Es braucht keine weitere linke Partei, das sage ich hier so klar. Und da hoffe ich, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass wir in diese Diskussion einsteigen und das jetzt eben nicht nur im Wahlkampf jetzt vertreten, sondern dass wir da wirklich auch diese inhaltliche Ausrichtung unserer Partei wieder diskutieren. Die Zeit bis zur Wahl ist zu kurz, aber spätestens danach der Wahl müssen wir in diese Diskussion einsteigen.
Sie haben das gerade so gesagt, dass Sie eine kritische Stimme waren und tatsächlich ist mir das auch aufgefallen, also eigentlich von 21 ab, auch bei der ein oder anderen Corona-Maßnahme. Sie waren sehr offensiv nach draußen und haben eigentlich oft auch halt nicht die Linie unbedingt, die jetzt diese Regierung verfolgt hat.
Ja.
Also,
letztendlich bin ich meinem Gewissen verpflichtet. Und was jetzt zum Beispiel die Corona-Maßnahmen angeht, haben wir 2021 11,4% bekommen und wir haben Corona-Maßnahmen Wahlkampf geführt. Wir haben versprochen, dass die Maßnahmen enden. Wir haben versprochen, dass es keine allgemeine Impfpflicht gibt. Und dann allerdings in diese Koalition über die Verlängerung von Corona-Maßnahmen überhaupt zu diskutieren, das habe ich nicht verstanden. Und ich habe dem auch nicht zugestimmt. Auch wenn es dann irgendwie abgeschwächt wurde oder wie auch immer. Ein Versprechen, was man hält, muss man halten. Und ich möchte im Spiegel gucken können. Und ich war auch überhaupt nicht überzeugt von dieser Verlängerung. Erst recht, weil es wieder die Kinder betroffen hat, dann mit dieser irgendwie gesplitteten Maskenpflicht von Kindern dann wieder in Schulen, bis zur 4. Klasse nicht, ab der 5. Klasse ja. Also diese skurrilen Ideen, die man dann da hatte, das habe ich nicht verstanden. Und natürlich stimme ich dann auch dagegen.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Katja Adler. Corona war gerade unser Thema und die Aufarbeitung dieser Zeit. Katja Adler ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz.
Ich habe sehr vielen Sachen kritisch gegenüber gestanden und heute noch mehr, weil ich sehe an meinen eigenen Kindern, die in dieser Zeit aus der Schule rausgekommen sind, was für ein Knacks das dann doch macht, wenn Erlebnisse fehlen. Ja? Ich glaube, wir haben das ganz gut aufgefangen und das meiste ist in Ordnung. Nichtsdestotrotz ist es so, eine Abiturfeier, die nicht stattgefunden hat, fehlt im Leben. Und ich stelle erst fest, wie wichtig das ist im Leben eines jungen Menschen. Das mag sich erst so lächerlich anhören. Es ist nur eine Abitursfeier. Es ist bei einem jungen Menschen einschneidend. Und da gibt es ganz viele von diesen Ereignissen. Und ich glaube, wir kriegen auch keine friedliche Gesellschaft mehr hin, wenn wir uns das nicht vornehmen und aufarbeiten.
Wir müssen das ganz dringend aufarbeiten. Und da gibt es Möglichkeiten. Da gibt es auch die Möglichkeit eines Untersuchungsausschusses. Ich plädiere auch ausdrücklich dafür, dass wir das aufarbeiten, auch mittels eines Untersuchungsausschusses. nicht mittels einer Enquete-Kommission. Kinder, 3 Jahre Corona. 3 Jahre Corona bedeutet in unserem Alter, ja, weiß ich, von 45 bis 48, da passiert nicht so ganz viel. Aber kleine Kinder, ob ich jetzt 3 oder 6 Jahre alt bin, wenn man sich überlegt, welchen Entwicklungsschub diese Kinder in dieser Zeit machen, aber auch Jugendliche, welche Entwicklung Jugendliche von 13 bis 16 zum Beispiel machen oder von 16 bis 19, das ist Wahnsinn im Vergleich zu uns Erwachsenen. Und was wir diesen Kindern in dieser Zeit genommen haben, das muss aufgearbeitet werden und ehrlicherweise darf das so auch nie wieder passieren. Wir dürfen nie wieder in diese Einseitigkeit reinkommen, dass wir nur irgendwie gesundheitliche Aspekte betrachten und alles andere, wirtschaftliche, soziale, psychologische Aspekte, fast komplett ausblenden. Das darf nicht mehr passieren. Und um die Gesellschaft zu versöhnen, brauchen wir diese Aufarbeitung. Da geht es nicht um Schuldzuweisung oder was auch immer. Da geht es darum, was ist passiert, was ist politisch passiert und vor allen Dingen aber auch, was ist gesellschaftlich passiert. Wo ist die Gesellschaft dann mitgegangen? Wer hat denn was ist dann auf diesen Demos passiert? Ja, und so weiter und so fort. Wer hat denn dem einen oder anderen möglicherweise auf einmal angeschwärzt, weil er da jetzt doch Gäste daheim hatte nach 24 Uhr? Ja, was passiert dann auch in einer Gesellschaft, mit einer Gesellschaft? Da hoffe ich wirklich, dass wir in diese Aufarbeitung kommen.
Ja, das hat mich in dieser Zeit immer irritiert. Mich interessiert das letztendlich nicht, was mein Nachbar in seiner Wohnung macht. Ich will es nicht wissen.
Irre.
Und ich würde mich auch niemals damit beschäftigen, selbst wenn er die ganze Bude voll hat. Also da stehe ich auch dazu, weil ich bin für mich selbst verantwortlich, was bei mir im Haushalt passiert und was mein Nachbar macht, ist mir egal. So.
Ja, es gibt aber Menschen, die interessiert das sehr.
Ja. Ja, aber dann sollten die vielleicht mal schauen, wie sie vielleicht ein unzufriedenes Leben in ein zufriedenes vielleicht ändern. Das ist, glaube ich, eine Option. Genau. Das heißt, Sie sind jetzt volle Wucht im Wahlkampf?
Ich bin volle Wucht im Wahlkampf, genau. Ja, volle Wucht. Wir haben jetzt, ich glaube, noch zwei Sitzungswochen und dann haben wir erstmal Weihnachten. Und ich glaube, wir sollten auch den Menschen gönnen, auch ein friedliches, ruhiges, vielleicht auch ein Stück weit politikfreies Fest der Liebe und der Familie zu feiern. Und so, dass wir jetzt noch ein Stück Wahlkampf natürlich machen, aber ich nehme mir das persönlich auf jeden Fall vor, Weihnachten mal zur Ruhe zu kommen, weil die letzten, nicht nur 3 Jahre insbesondere, aber auch die letzten Monate waren wirklich hart, gerade auch für mich persönlich mit der Listenaufstellung, was da jetzt alles passiert ist, sodass ich gerne zur Ruhe kommen will und ich hoffe, dass auch unsere Gesellschaft ein Stück weit zur Ruhe kommt. Wenn so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass es hier teilweise schon ein bisschen aufgeheizt ist. Also wir müssen mal ein bisschen runterkochen und mal uns mal wieder zurückbesinnen auf die wichtigsten Dinge in unserem Leben. Familie, Gesundheit und so weiter. Es hört sich jetzt ein bisschen platt an, aber es ist aber nicht platt. Das ist
Nein, ich glaube, wir müssen uns immer wieder auch zurückziehen ins Private und uns Gedanken drüber machen, weil nur so sind wir stark für das, was uns im Außen auch erwartet und was wir, ja, ich glaube, es liegen auch Aufgaben vor uns, denn jeder, der mal mit der Bahn fährt, weiß, bei uns im Land liegt einiges im Argen und ich glaube, wir müssen vieles anpacken, um wieder dahin zu kommen, wo wir mal waren. Und um uns herum die Welt geht in einer Geschwindigkeit vorwärts, die erschreckend ist zum Teil.
Ja, und das, ich erhoffe mir auch, dass die Menschen auch sehen und begreifen, dass sie auch selbst mit anpacken sollten und müssen, dass es eben nicht für sie passieren kann. Und ich habe manchmal so das Gefühl, dass der ein oder andere erhofft, dass es für ihn getan wird. Das bringt mich auf die, zum Beispiel auf die Wahlkampagne der SPD. Wenn dort überall steht, wir kämpfen für dich. Wenn jemand für sich kämpfen lässt, also wenn jemand anderen für sich kämpfen lässt, dann hat der die Kontrolle über sein Leben verloren, in meinen Augen. Also jeder ist selbst für sich verantwortlich. Und die Aufgabe der Politik ist nicht, für denjenigen zu kämpfen, sondern die Möglichkeiten zu schaffen, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass jeder selbst für sich verantwortlich sein kann und für sich kämpfen kann, das zu unterstützen. Das ist die Aufgabe der Politik und nicht den Kampf abzunehmen. Das ist nicht unsere Aufgabe.
Wir haben gerade eine ganz schöne Sache. Es wäre eigentlich das Schlusswort gewesen mit der besinnlichen Weihnachtszeit, um das Gespräch zu beenden. Ich habe noch eine Frage. weil als Medienmensch guckt man sich natürlich die sozialen Medien an und sie sind dort aktiv. Wie gehen Sie denn damit um, was da auf Sie einprasselt?
Es ist manchmal so viel, was auf mich einprasselt, dass ich das überhaupt gar nicht im Blick habe. Ich habe dann irgendwann mal auch zu meinem Büro gesagt, bitte scannt das mal so ein bisschen oberflächlich. Also ich möchte jetzt keine Morddrohungen oder sowas haben oder keine Drohung gegen meine Kinder. Da werde ich sensibel. Also das möchte ich nicht. Jetzt mich als Schlampe, als doof, als dumm, als sonst was da zu bezeichnen. Ja gut, wenn die Menschen sich damit besser fühlen, sollen sie es tun. Ich habe zuweilen sowieso den Eindruck, dass Social Media, egal.
Nicht sozial ist.
Auch ja, egal auf welcher Plattform, ja, wir sprechen von X, von Insta, von Facebook oder was auch immer, egal auf welcher Plattform, der ein oder andere das als so seine Stammtischersatz ansieht, wo er dann noch nicht mal mehr sich anziehen muss und vernünftige Klamotten anziehen muss, um zum Stammtisch zu gehen, sondern gemütlich auf dem Sofa mit seiner Jogginghose sitzen bleiben kann und dann rumpöbeln kann. Ja, und das ist für mich, wenn ich den einen oder anderen Kommentar sehe, so stelle ich mir das vor. Wie gesagt, alles, was jetzt nicht unbedingt Drohungen gegen meine Kinder und Morddrohungen sind, nehme ich zur Kenntnis und lasse es.
Und ich denke, dass mit dem Stammtisch ist ja durchaus okay, was viele halt nicht kapiert haben. Es ist ein Unterschied, ob ich mit 10 Leuten an einem Tisch sitze und meine Meinung kundtue oder ob ich auf einmal an einem Stammtisch sitze, wo mich vielleicht 1.000 oder 2.000 Leute sehen können. Es ist ein Unterschied.
Das ist, zum einen ist das ein Unterschied, dass, wie gesagt, ich wollte jetzt den Stammtisch jetzt nicht schlecht reden. Ganz im Gegenteil. Nur wird vergessen, dass man, wie jetzt gerade, wie Sie auch gesagt haben, dass man eben nicht nur seine 5 oder 6 oder 10 Kumpels am Stammtisch hat, sondern dass es öffentlich ist und dass es viral gehen könnte. Das ist das eine. Und zum anderen ist gerade, wenn Social Media übers Handy läuft, dann hat man kein Gegenüber, dann hat man kein Augenkontakt, man hat keine nonverbale Kommunikation, man kann einfach loslegen. Und das habe ich manchmal das Gefühl, vergisst der ein oder andere, dass auch am anderen Ende des Handys immer auch Menschen sind, immer auch Personen sind, die das dann lesen. Auch wenn man sie nicht direkt, wenn man ihnen nicht direkt in die Augen blickt, lesen das die Menschen. Und das macht immer auch was mit denen. Und das ist eben, Social Media ist ein spezielles Medium, wo in meinen Augen, wo man dann auch ja, dafür gemacht sein muss. Also man muss die Verantwortung kennen und man muss verantwortungsvoll damit umgehen können. Und das kann der ein oder andere nicht.
Also mein Maßstab ist immer, ich schreibe nur das, was ich demjenigen auch ins Gesicht sagen würde. Das ist schon so für mich immer der erste Schritt, der sehr viel hilft und sehr viel Energie rausnimmt und bitte niemals aus Impuls. Das heißt, wenn man merkt, es regt einen auf, man kann auch 12 Stunden später antworten.
Genau das. Ja, das geschriebene Wort bleibt halt. Ja, und das gesprochene Wort, das kann man erklären. Da kann man dann noch was hinterher schieben oder das im Gespräch auch nochmal aufdröseln am Ende. Ja, und das geschriebene Wort, gerade wenn es um Beleidigungen oder sonst was geht, das bleibt.
Ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und die Einladung.
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speedlearning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speedlearning.